Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Ingrid. Lieber still oder lieber laut?
Still.
In Ihren Erzählungen geht es unter anderem um alltägliche Begebenheiten, die mit einem sensiblen Gespür fürs Zwischenmenschliche beschrieben werden. Ingrid Maria Klose erzählt in ihrer neuesten Erzählung »Jakob geht heim«, die 2022 im Kollektivverlag erschienen ist, von Mona, deren Leben von Jakob geprägt wird, der seine Familie in Vorarlberg verlässt, um seine eigene Geschichte zu verstehen. Es ist die Geschichte seiner familiären Wurzeln, seiner eigenen Identität, denn Jakob ist Enkelsohn eines marokkanischen Soldaten, der zur französischen Besatzungszeit in Vorarlberg ein Kind gezeugt hat. Es geht um Niemands Kinder und um ihre Erben. Und darüber werde ich heute mit dir reden. Schön, dass du da bist, Ingrid Maria Klose.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Ingrid, was bedeutet für dich zu Hause sein bzw. heimkommen?
Ja, ich habe das schon in meinem ersten Buch, habe mir das Thema beschäftigt. Da ging es um die Auswanderung von einem Teil meiner Familie nach Brasilien. Und da ging es immer darum, eine neue Heimat finden. Und ich habe dann gefunden, man kann keine neue Heimat finden oder schwer, aber man kann ein Zuhause finden. Und die Erzählung heißt nur zu Hause. Die Großeltern sind dann auch wieder zurückgekommen. Ja, das ist einfach ein Thema, das mich beschäftigt. Dieses Zuhause-Sein, Heimat.
Also gibt es für dich einen Unterschied bei den beiden Begriffen? Also Heimat, hat das für dich eine andere Bedeutung wie Zuhause-Sein?
Also ich glaube, Heimat wird einem gegeben, da kann man nichts dazu tun, aber zu Hause, das ist etwas, wo man eigentlich gar nicht aussprechen kann. Ich komme irgendwo hin und ich fühle mich zu Hause, das ist so ein Phänomen eigentlich mehr. Ja.
Also eigentlich mehr ein Gefühl als ein spezifischer Ort?
Ja.
Ist es ein Thema, wie du gerade schon gesagt hast, das dich persönlich beschäftigt? Und wenn ich fragen darf, hast du deine Wurzeln gefunden oder bist du noch auf der Suche?
Also meine Wurzeln, die habe ich mitbekommen. Mein Zuhause habe ich gefunden. Ja, also die Wurzeln, die kriege ich einfach. Ich bin in Vorarlberg geboren und da sind meine Wurzeln und meine Familie, aber meine Wurzeln gehen eben auch bis nach Brasilien. Aber das nach Hause kommen, das ist was anderes. Mein Leben findet in Wien statt und findet in meinem Freundeskreis statt.
Mhm. In Jakob geht heim hinterlässt Jakob eine große familiäre Lücke, als er sich auf die Suche nach seinem Großvater, einem nach dem Zweiten Weltkrieg in Vorarlberg stationierten marokkanischen Soldaten, macht und nach Marokko reist. Die Geschichte wird aus Monas Sicht beschrieben. Sie ist mit Jakob und seinem Bruder Clemens aufgewachsen und heiratet Clemens, der durch Jakobs Weggang plötzlich das Familienunternehmen in Vorarlberg, einen Tischlereibetrieb übernehmen muss. Du erzählst die Geschichte von Jakob distanziert aus Monas Sicht und machst somit die Lücke, die Jakob hinterlässt, deutlich spürbar. Es geht hier um eine vererbte Familiengeschichte, die unterschiedliche Auswirkungen hat. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, welche Folgen Jakobs Entscheidung hat?
Das war auch der Grund, warum ich die Geschichte überhaupt geschrieben habe und warum ich sie so geschrieben habe, weil ich glaube, dass gerade so prägende Familienereignisse, die dass die immer sehr lange nachwirken, vor allem wenn man nicht darüber spricht. Und dieses Marokkaner-Thema, das ist etwas, das einfach ganz lange unter den Teppich gekehrt wurde und immer noch ganz schwierig ist. Also es wird besser, aber es ist immer noch, wird es hinter vorgehaltener Hand erzählt, die einzelnen Schicksale. Und ich wollte einfach zeigen, wie lange das, also wie das sogar die Mona noch betrifft, die gar nichts mit der Familie zu tun hat, die eigentlich hineinheiratet und das wird ihr ganzes Leben umgekrempelt, die ganzen Ziele irgendwie verbröseln ihr aus den Händen. Und das war das war die Motivation, das zu schreiben.
Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Also ist das etwas, was dich persönlich irgendwie berührt hat, betroffen hat? Kennst du betroffene Angehörige?
Also ich muss sagen, ich habe sehr lange an der Erzählung herumgetan. Eigentlich ist diese Familienübergabe, der Betrieb im Vordergrund gestanden. Und ich habe sehr lange mit Unternehmen gearbeitet und habe Übergaben geleitet, also wo die Betriebe auf den Sohn übergeben werden. Und da habe ich mal erlebt, dass einer einfach abgehauen ist, wie das der Jakob macht, weil er das nicht ertragen, dieses Erbe nicht ertragen konnte. Und die Marokkaner-Geschichte war eigentlich lange eine Nebengeschichte. Und ich habe dann gemerkt, das ist so ein großes Thema, das darf keine Nebengeschichte sein und darum ist das dann so in den Vordergrund gerückt. Und da ich das noch am eigenen Leib, sage ich jetzt einmal, erlebt habe, also dass ich das einfach mitbekommen habe, dass in Nachbarfamilien, wo ich ein Kind war, Kinder waren, die überhaupt nicht ausgesehen haben wie ihre Geschwister, eine dunklere Haut hatten, schöner waren meines Erachtens nach. Das Thema hat mich immer interessiert und das war dann so, auf einmal war das so da.
Es ist ja so, du hast ja als Niemandskinder beschrieben in deiner Erzählung.
Ja, die wurden auch so beschrieben, ja.
Ich habe jetzt auch gelesen, 1945, dass dann in Hetzkampagnen sie die Kinder der Schande genannt worden sind und ausgegrenzt worden sind. Ja. Kannst du ein bisschen auf die Historie in Vorarlberg eingehen?
Es ist natürlich immer so, wenn Alliierte ins Land kommen, der Krieg ist eigentlich beendet, die Menschen sind mehr oder weniger glücklich, aber da kommt halt wieder der Feind und es ist eigentlich wieder Unterdrückung und wieder und jetzt macht man es so und jetzt macht man es so und man muss eigentlich immer wieder tun, was andere diktieren. Und diese Kinder, die da gezeugt wurden, die waren eigentlich die Kinder des Feindes. Und dann noch vaterlos. Ich glaube, es war einfach irre schwierig für diese Frauen. Also in dieser Zeit ein lediges Kind zu bekommen, dann noch ein vaterloses Kind zu bekommen und dann noch ein farbiges Kind zu bekommen, das war so, das mehr geht nicht. Weil es gab ja auch die Franzosenkinder, die hatten wenigstens noch eine helle Haut. Und die wurden dann auch manchmal in Familien eingeschleust. Also diese Frauen wurden dann geheiratet noch und die sind dann einfach mit anderen Kindern aufgewachsen. Aber die Kinder waren halt so, dass man es gesehen hat. Und das war für die Frauen doppelt hart.
Ich finde, wenn man deine Erzählung liest, dann wird natürlich ganz deutlich, wie unruhig Jakob ist. Er ist der Enkelsohn, er ist der Enkel, der das noch zu spüren bekommt, dass er sich nicht zu Hause fühlt. Der unbedingt wissen möchte, wo ist sein Großvater geblieben, wie sieht die Familie aus, was macht er, wo gehört er eigentlich hin, eine Unruhe. Gleichzeitig merkt man bei Mona und Clemens ganz stark diesen Vorwurf, warum hast du uns verlassen? Du hinterlässt eine Lücke und unser Leben ist dadurch bestimmt worden. Du beschreibst es unglaublich sensibel und das aus diesen drei verschiedenen Sichten. Also Jakob mit seinem Bedürfnis, Clemens, der das Familienunternehmen übernehmen muss und sehr darunter leidet, und Mona. Wie ist es dir beim Schreiben ergangen? Oder wo lag auch dein Fokus? Bei welcher Figur oder welche von diesen drei Geschichten lag dir besonders am Herzen?
Also ich glaube, dass es immer wieder Menschen gibt, die eine Sehnsucht in sich tragen, das Thema beschäftigt mich auch, warum zieht jemand in ein gewisses Land oder weg von der Familie. Das ist ein großes Thema, da war ich ganz beim Jakob, der einfach so sich irgendwo hingezogen fühlt. Er weiß es ja nicht. Er weiß ja nicht, ob Marokko sein Land ist. Das kriegt er erst mit, wenn er da ist. Also diese Loyalität mit Jakob, der könnte ja auch einfach ein künstlerischer Typ sein, der sich nicht wohlfühlt, der sucht. Aber er sucht halt bestimmt, er zieht es halt in die Richtung vom Großvater. Und dann natürlich der Clemens, der sich eigentlich, das ist so ein bisschen die Geschichte vom verlorenen Sohn, der sich eigentlich nicht traut, sich zu wehren, der das halt dann übernimmt und seine Pläne fallen lässt. Er war mir auch sehr wichtig und die Mona natürlich sowieso, das ist ganz oft in so Familienbetrieben zu beobachten. Die Frauen haben ganz andere Berufe gelernt, heiraten einen Mann mit Familienbetrieb, der den Betrieb auch übernimmt und ja, die macht halt dann einmal die Buchhaltung. Sie hat aber ganz einen anderen Beruf und das ist dann immer so nicht ihr Beruf, aber doch total belastend, weil Buchhaltung ist nicht so was Einfaches. Das sind Zahlen und da muss man auch die ganze Last des Betriebes eigentlich tragen. Und das waren für mich so die drei, also es liegen mir schon alle drei am Herzen.
Und je nachdem, ob du willst oder nicht, wollen wir über das Ende reden? Sollen wir es offen lassen?
Ja, ich würde es halt in die Richtung gerne offen lassen, weil also die Mona, die hat ja auch eine Sehnsucht in sich. Und die Geschichte beginnt ja mit ihrem 50. Geburtstag, beziehungsweise sie spielt an drei Tagen bis zum Geburtstag hin und sie kämpft. Also jetzt oder nie. 50 ist für mich auch so ein Alter, da kann man noch was machen. Aber wenn man es machen möchte, dann sollte man es machen. Und die Mona, die ist halt jetzt gerade an diesem Zeitpunkt. Und das hat mich, ja, das fand ich so einen guten Zeitpunkt, um noch zu entscheiden, mache ich noch was oder mache ich nichts mehr.
Und jetzt hast du mir vorhin schon erzählt, du hast eine Lesung im Vorarlberg-Museum gegeben, gemeinsam mit einer Historikerin, ja. Und die war sehr gut besucht. Wie war diese Lesung? Was hast du da vom Publikum auch gespürt und mitbekommen?
Ja, ich habe ein riesengroßes Interesse an dem Thema mitbekommen, weil natürlich viele bekommen das mit. Bei jeder Lesung ist das so. Kommt und hat irgendeine Geschichte. Ah ja, bei uns war auch einer in der Nachbarschaft, aber das wurde immer irgendwie komisch behandelt.
Man
hat nicht darüber geredet. Also ein Mann hat mir erzählt, in der Gemeinde gab es einen, den hat man immer den Marok genannt, Marok. Und er hat immer geglaubt, das ist sein Name, als Kind auch. Aber dass das die Abkürzung war für einen Marokkaner, das hat er erst viel später erfahren. Und da kommen ganz, ganz viele Geschichten und jeder hat irgendwas in der Nachbarschaft, wo er damals beobachtet hat und wo ihn schon beschäftigt hat. Und ja, und schön bei dieser Lesung war natürlich auch, dass wirklich zahlreiche Betroffene da waren. Das hätte man noch 3 Stunden länger ziehen können, diese Veranstaltung, damit auch jeder etwas sagen kann. Es war denn leider limitiert, wirklich leider. Ja.
Also das Bedürfnis, seine eigene Geschichte zu erzählen.
Ja, oder irgendwas beizutragen, ja. Dass es einfach nicht mehr stumm ist. So.
Ja. Findest du, dass eine Aufarbeitung stattfindet?
Es hat eine Aufarbeitung schon einmal gegeben, so ein marokkanischer Verein wurde gegründet und die Vorarlberger Landesregierung hat dann auch einmal Reise bezahlt von Betroffenen nach Marokko, damit sie ihre Vorfahren suchen können. Vielleicht ist das Thema auch schon zu alt, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, die Menschen, die mir ein Interview gegeben haben, die waren so dankbar, dass ich ihnen zugehört habe, dass ich gemerkt habe, es hört ihnen einfach sonst niemand zu. Also es wird dann oft so abgetan, mein Gott, das ist halt jetzt doch schon so lang her, jetzt bist du immer noch traurig oder jetzt erzählst du das schon wieder. Oder? Also die ziehen sich eher zurück mit dem Thema.
Und dabei ist das ja, wie du in deinem Buch auch so schön beschrieben hast oder so spürbar beschrieben hast, ein Erbe. Also in der Familie wird das ja weitergetragen. Also eine, wenn man seine eigene Geschichte nicht, seine Identität nicht findet, dann wird das von Kind zu Kind weitergetragen.
Ja.
Also gerade das Aufarbeiten, die Möglichkeit, es aufzuarbeiten, ist ja für alle Generationen im Nachhinein noch wichtig.
Ja, ja. Und es wird immer schwieriger, oder? Weil das Problem war auch bei diesen marokkanischen Soldaten, die wurden nach einem halben Jahr wieder zurückgeschickt. Und viele wussten noch gar nicht von der Schwangerschaft oder die Frauen hatten noch nichts bemerkt. Und das ist noch einmal ein schwieriges Detail.
Kommen wir zu dir und Schreiben. Welche Bedeutung hat das Schreiben für dich? Du hast ja, wie du vorhin auch erzählt hast, ursprünglich auch etwas anderes studiert, in der Wirtschaft gearbeitet, hast Vorträge an Hochschulen gegeben. Wie ist deine Geschichte? Wie bist du zum Schreiben gekommen?
Ich habe schon immer schon so gerne geschrieben einfach und habe Reiseberichte nur für mich, so wenn ich Reisen unternommen habe. Ich habe einfach gemerkt, wenn ich mit vielen Leuten zu tun habe, bin ich meistens überfordert. Und für mich ist das so ein ganzer, das passt einfach zu mir, dieses einsame Arbeiten, sage ich einmal, wo ich aber dann doch, wenn es ein Ergebnis gibt, viele Menschen erreichen kann. Also das ist so ganz meins und das habe ich irgendwann einmal herausgefunden und das hat mich nicht mehr losgelassen. Schreiben gehört zu mir. Ja.
Nun schreibst du viele Erzählungen und aber auch Kurzgeschichten. Wieso fühlst du dich gerade in dem Format Erzählung zu Hause?
Also es stimmt nicht mehr ganz. Ich habe vor 2 Jahren einen Roman geschrieben, der wird 2025 bei Piper erscheinen. Also ich habe das Format gewechselt, ich bin jetzt auch am zweiten. Aber die Erzählung ist schon ganz was Tolles. Man erzählt eigentlich eine große Geschichte und geht auf nur, sage ich jetzt einmal, auf bestimmte Details ein. Also was will ich erzählen in 100 Seiten? Und da bleibt auch viel im Verborgenen. Also man muss den Leser auch allein lassen. Und das ist ja auch so etwas, was zu mir gehört. Ich mag gerne das Dazwischen. Und ich möchte auch in dem, was ich schreibe, dem Leser die Zeit und den Raum geben, damit er auch sein eigenes da hinein sich erfinden kann oder träumen kann oder was auch immer.
Und wie erging es dir dann jetzt mit der Arbeit an deinem Roman? War das etwas, was dir leicht gefallen ist oder dürfen wir schon ein bisschen mehr über den Roman erfahren?
Also ich kann sagen, es ist kein riesiger Roman. Die Lektorin bei Piper hat gesagt, es ist ein kleiner Roman. Ja, für mich ist es ein großer Roman. Also ich bin einfach eine reduzierte Schreiberin. Und jetzt lockt mich aber der Roman und ja, ich bin einfach reduziert. Ich mache wahrscheinlich einen Satz, wo andere 100 machen oder 10. Und da gefällt mir halt auch wieder dieses Dazwischen, dass das mit 10 Sätzen auch noch etwas ausdrücken, was da im Verborgenen ist. Das reizt mich einfach. Da ist denn egal, ob es eine Erzählung oder ein Roman ist.
Beschreib ein bisschen mehr, was du mit dazwischen meinst. Du meinst es jetzt ja sowohl zwischenmenschlich als auch sprachlich.
Sprachlich zwischen den Zeilen wahrscheinlich, ja. Wobei ich auch von mir selber sagen muss, ich fühle mich sehr der japanischen Kultur hingezogen. Das ist auch so eine Sehnsucht wahrscheinlich, die ich da stille. Und die Japaner legen sehr viel Wert auf das Dazwischen. Die haben ein eigenes Wort dafür, das Ma. Also das ist jetzt der Raum, der zwischen uns beiden ist. Das ist der Raum, der zwischen den Noten ist, wenn man ein Musikstück spielt. Das ist der Raum zwischen zwei Zeilen. Also gerade das Haiku ist ja so eine ganz reduzierte Dichtung. Und das fasziniert mich sehr. Also sie geben dem, was wir nicht sehen können, nicht mit den Augen wahrnehmen können, das hat für sie die gleiche Bedeutung wie das, was wir sehen. Also zum Beispiel, wenn eine leere Schale dasteht, der Raum in dieser Schale, das ist für sie gleichbedeutend. Und bei uns ist es eher so, dass wir nur Wert auf das legen, was wir sehen. Aber es darum auch diese Höflichkeit, die geben sich einfach Zeit für die Antworten. Wenn ich bei uns zu lange warte mit einer Antwort, dann denkt man gleich, ich habe irgendwie einen Huscher. Aber da ist das halt so normal, dieses Warten auch, bis er so weit ist. Das ist auch sowas, dieses... Das ist einfach gleichbedeutend mit dem, was danach gesagt wird.
Es muss also gar nicht gefüllt werden, weil es der Raum dazwischen...
Der ist schon voll. Also man spricht oft von der Leere, wenn man von Ma spricht, aber das ist eigentlich keine Leere. Das ist eigentlich voller Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal. Ein pulsierender Raum voller Möglichkeiten.
Ja. Und schon ist wieder was da. Was fasziniert dich denn am Stillen? Weil du vorhin geantwortet hast, entweder still oder lieber laut. Und dann hast du gesagt, lieber still.
Ja, ich glaube einfach, dass in der Stille ganz viel verborgen ist. Und das kann, glaube ich, jeder Mensch nachvollziehen, wenn er mal einen Tag der Stille freiwillig oder unfreiwillig verbringt, dass da ganz vieles entstehen kann. Und das interessiert mich einfach. Das ist genau das, was uns ausmacht meistens. Ja.
Gehst du bewusst immer wieder in deinem Leben in diesem Moment der Stille? Oder
ja, schon, ja.
Jetzt widmest du deine Erzählung Jakob geht heim den Verstummten. Welche Geschichten sollten deiner Meinung nach noch erzählt werden oder dürfen nicht verstummen?
Ich glaube, dass es immer solche Geschichten sind, wo viel Schmerz passiert ist. Also wenn man zum Beispiel dieses Thema von diesen Frauen, die da ihre Kinder ganz allein auf die Welt gebracht haben, ich glaube, das muss dann nicht einmal eine marokkanische Geschichte sein. Das ist so ein Schicksal von Frauen zum Beispiel, wenn die das nie erzählt, wie das für sie war. Dann wird das immer weitergetragen in der Familie, obwohl sie eigentlich gelitten hat. Und ich glaube, gerade solche Geschichten, dass die den Familien wirklich zu schaffen machen.
Findest du dann, dass eine Erzählung oder vor allem auch das Erzählen von sich fast schon eine heilende Wirkung haben kann?
Ja, natürlich. Also das habe ich bei den Interviews gemerkt, ja. Das ist ja einfach das Zuhören und Erzählen dürfen.
Nun eröffnen wir ja in Hohenems 2025 das Literaturhaus Vorarlberg und stellen den Menschen, mit denen wir in Berührung kommen oder in Kontakt treten, gern eine Frage. Die möchte ich dir gern jetzt auch stellen. Was brauchst du, um dich bei uns im Literaturhaus zu Hause zu fühlen?
Ich glaube, dass da meiner Literatur, die ich so schreibe und hinausgebe, auch einen Raum gegeben wird. Also, dass es nicht irgendwo hineingequetscht wird. Oder, weil ich glaube, jeder Autor schreibt halt auf seine Art. Und für diese Art zu schreiben, brauchen wir auch unseren Raum. Und manchmal werden Veranstaltungen gemacht, wo etwas gar nicht zusammenpasst. Also da geht der eine unter, weil der andere, oder der ist zu schnell, weil der ist zu langsam, oder die Gedichte passen jetzt eigentlich gar nicht. so, ja, ich würde mich zu Hause fühlen, wenn meiner Literatur der entsprechende Raum gegeben wird, damit sie auch sich entfalten kann. Ja.
Mhm. Liebe Ingrid, dann werden wir das auf jeden Fall berücksichtigen und hoffen, dass wir dir und allen anderen somit einen Ort schaffen, in dem man sich wie zu Hause fühlt. Und vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung noch einmal.
Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.